Kai, wenn ich jetzt so die Staffel rekapituliere, die wir bis jetzt irgendwie aufgenommen haben, dann denke ich ganz oft, Open Science ist so super, da kann jetzt ja überhaupt nichts mehr schief gehen. Oder was denkst du?
Naja, ich denke, das ist erst der Anfang und ich bin gespannt, wohin der weitere Weg mit Open Science führt.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert in unserer Open Science Staffel. Heute wie immer mit Luise und heute auch mit Susanne Fiedler. Hallo ihr beiden.
Hi, hi. Genau, Kai, du hast eben schon unsere Gäste ein bisschen vorgestellt. Und zwar Susanne Fiedler. Susanne, woher kommst du und vielleicht, was hast du denn mit Open Science zu tun?
Ich komme aus Brückenhack-Tschüffel in Deutschland, das ist in Sachsen-Anhalt. Und meine akademische Ausbildung habe ich in Erfurt gemacht und in Bonn am Max-Planck-Institut. Und jetzt sitze ich gerade in Wien an der Wirtschaftsuni. Und Open Science ist für mich im PhD ein totales Herzensthema geworden, weil ich ganz viele Sachen irgendwie entdeckt habe, die mich ganz schön bedrückt haben damals. Und dann gab es aber Gott sei Dank das Internet und das hat mich mit vielen Menschen zusammengeführt, was ähnliche Sorgen und Bedenken hatte und was deswegen machen wollte. Und entsprechend bin ich in ganz vielen Open Science und Reproducibility Projekten gelandet oder habt ihr gestartet, um da vielleicht ein bisschen was dran zu ändern. Und das begleitet mich also bis heute, jetzt natürlich mehr in meinem wissenschaftlichen Alltag als eine Selbstverständlichkeit zum Teil und an einigen Projekten halt einfach wissenschaftlich.
Sehr schön. Und gemeinsam mit dir wollen wir heute so einen Blick in die Zukunft werfen, wo es denn jetzt vielleicht die nächsten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte hingehen könnte. Gemeinsam mit Luisa und mir, die eben jetzt aktuell gerade erst ganz am Anfang unserer wissenschaftlichen Karriere stehen. Bevor wir jetzt aber wirklich starten, haben wir noch ein paar ganz kurze Fragen oder Fragen für dich dabei, die du aber ganz kurz beantworten kannst, wenn du möchtest.
It's game time.
Gefällt dir in einem Paper besser der Methodenteil oder der Ergebnisteil?
Der Methodenteil.
Einleitung oder Diskussion?
Diskussion.
Paper schreiben oder lieber Paper lesen?
Auf jeden Fall lieber lesen.
Präregistrierung oder Registered Report?
Kommt aufs Projekt an.
Okay, da sprechen wir gleich noch drüber. Und dann als letztes vielleicht noch Forschung kritisieren oder Forschung loben?
Definitiv positive Seiten hervorheben und konstruktive Kritik anbringen.
Okay, dann haben wir noch einen Satz für dich, den du gerne einmal beenden kannst. Und zwar den Satz: Als ich das erste Mal mit Open Science in Verbindung kam, war das?
Als ich das erste Mal mit Open Science in Verbindung kam, war das tatsächlich ein echter Game Changer. Also sowohl für das, was ich über die Wissenschaft geglaubt habe, als auch wie ich danach weitergearbeitet habe.
Spannend. Ja, wir haben jetzt in 10 Folgen in dieser Staffel über verschiedenste Themen gesprochen, sei es jetzt Präregistrierung, Registered Reports, P-Hacking, alle möglichen Dinge. Auch schließlich dann noch irgendwie über die Kommunikation von Wissenschaft oder wie man Open Science gut lehren kann. Alle unsere Gäste, die wir dabei hatten, haben irgendwie immer die Wichtigkeit des Open Science Movements betont, was auch nicht verwunderlich ist, weil wir so auf diese Gäste im ersten Schritt natürlich auch zugegangen sind. Aber vielleicht, du bist jetzt ja auch involviert, sind wir jetzt auf dem Höhepunkt schon des Open Science Movements oder denkst du, wir sind eher erst am Anfang und das geht jetzt erst richtig los?
Kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Ich hoffe eigentlich, dass Open Science mehr und mehr in den Hintergrund tritt, weil es eine Selbstverständlichkeit wird, weil es Teil eines jeden Prozesses ist und dass wir darüber dann entsprechend gar nicht mehr so viel reden müssen. Gleichzeitig gibt es im Moment natürlich extrem viel aktive Forschung, wie man diese Selbstverständlichkeit sowohl herbeiführen kann und auch was eigentlich eine gute Selbstverständlichkeit ist, die wir implementieren sollten. Was reicht eigentlich? An welchen Stellen müssen wir nachbessern? Was sind gute Ideen gewesen, aber zeigen, dass es in der Praxis eigentlich so nicht umsetzbar sind? Das heißt, ich würde hoffen, dass da weiter kontinuierlich im Grunde begleitend zu den, sagen wir mal, inhaltlichen Forschungsfokus, den die Psychologie und die Verhaltenswissenschaften generell haben, dass sich da auch weiterhin so eine Methodenfokus, der halt nicht nur auf einzelne Instrumente geht, sondern sich halt der Wissenschaft an sich auch kontinuierlich zuwendet, ja, begleitend sozusagen. Und da würde ich glauben, sind wir auf einem sehr guten Weg hin und hoffe, dass wir da noch nicht den Höhepunkt erreicht haben.
Ja, ganz spannend. Und wir würden jetzt so ein bisschen auch vielleicht so Unterpunkte oder Prinzipien, die du eben schon angesprochen hast, mal durchgehen, zu gucken, okay, wie sieht das, was wir jetzt so besprochen haben im Podcast, denn für die Zukunft aus und welche Dinge setzen sich vielleicht eher durch? Wir haben eben schon so eine kleine Oder-Frage gehabt, nämlich zwischen Präregistrierung und Registered Report. Was würdest du denn sagen, wird sich davon eines der beiden Prinzipien sozusagen eher durchsetzen?
Ich glaube, dass es halt für beides seine Berechtigung gibt. Also gibt bestimmte Projekte, da möchte ich einfach heute wissen, ob es funktioniert und wie es funktioniert, um vielleicht zum Beispiel verschiedene Experimente zusammenzustellen, um ein Gesamtbild über einen Effekt oder ein Konstrukt oder ein Modell irgendwie zu schaffen. Dafür eignet sich Präregistrierung einfach besser, weil das den Review-Prozess ans Ende von einem Gesamtpapier setzt. Bei einem Registered Report ist es eher so, dass ich vorab mir die Publication Agreements einhole und entsprechend halt auch das Feedback der Reviewer. Das geht wiederum dann halt eher gut auf Einzelexperimentebene. Es wird sehr viel schwieriger, wenn das so eine Aneinanderkettung ist, weil manchmal muss man ja tatsächlich aus Experiment 1 was lernen, was man in Experiment 2 dann verbessert oder potenziell verändert, nochmal einen anderen Pfad geht.
Würdest du sagen, es gibt auch Situationen oder Experimente oder Studien, wo man keins von beidem benutzen sollte oder wo es nicht schlimm ist, wenn man jetzt auch mal nicht präregistriert?
In dem Moment, wo man glaubt, dass man wirklich völlig explorativ Phishing betreiben möchte, ja, finde ich, braucht es tatsächlich eine Präregistrierung nicht. Das sollte einem aber halt dann sehr bewusst sein, dass man das auch in dieser Transparenz in Papier zeigen muss. Also zum Beispiel Piloten für bestimmte Experimente, in denen ich Materialien austeste, präregistriere ich nicht jedes Mal. Ja, das sind Sachen, die ich benutze, um herauszufinden, ob Stimuli funktionieren oder ob bestimmte Populationen in der Lage sind, meine Instruktionen zu verstehen. Definitiv nicht etwas, wo ich im OSF eine Präregistrierung für anlege.
Ich glaube, viele fragen sich so ein bisschen quasi, wie sich dann auch wissenschaftliche Ergebnisse jetzt über die Zeit ändern werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt, oder was heißt wir wollen das jetzt vorher präregistrieren, wir dürfen jetzt nicht mehr p-hacken und alle Ergebnisse uns irgendwie so schön machen, wie wir sie gerne hätten. Bedeutet das, dass Wissenschaft jetzt langfristig langweiliger werden wird, weil die Ergebnisse nicht mehr so spannend sind, wie es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch der Fall war?
Wenn du mit spannend meinst, dass man halt etwas, was nicht wahr ist, interessant findet, dann sure, ja. Dann wird es sicher ein bisschen langweiliger, denn wir werden einfach weniger positive und signifikante Ergebnisse sehen. Ja, das haben wir bei der Medizin gesehen, dass wenn in dem Moment, wo sie die Registrierungsdatenbanken eingeführt haben, dass die Effekte von Medikamenten beispielsweise extrem stark zu Null tendieren und Interventionen. Ja, und dann kann man sich denken, da geht ja gar nichts, da ist ja kaum Progress mehr in der Medizin oder Pharmazie, die wir hier sehen. Aber würde man nicht lieber ein Medikament nehmen, was nach einer Präregistrierung mit einem positiven Effekt gefunden wurde, versus einem, das halt davor gefunden wurde? Entsprechend denke ich, dass wir mehr, sagen wir mal, bedeutungsvolle Ergebnisse zur Verfügung stellen und entsprechend halt auch sehr viel schneller auf die interessanten Mechanismen kommen, die tatsächlich existieren und da halt auch unsere Aufmerksamkeit als Wissenschaftsbereich zum Beispiel lenken. Dass nicht alle sozusagen, wenn man bedenkt, es sind 100 Studien, ja, vorher kam bei 100 Studien was raus, danach sind 200 Doktoranden auf diese 100 Studien gesprungen, haben sich davon 80 ausgewählt und haben daran weitergeforscht. 40 davon waren aber absoluter Nonsens, ein nicht existierender Effekt. Ja, jetzt haben wir also 80 PhD-Studierenden, die an etwas arbeiten, die was nirgendwo hinführen wird. Ja, und dementsprechend denke ich, dass mit der Fokussierung auf die Meaning-Ursachen wir eine sehr viel bessere Chance haben, was Interessantes und Spannendes beizutragen.
Absolut. Wir haben darüber schon so ein bisschen gesprochen, als wir über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben, was einfach auch ein Thema ist, was Kai und mich natürlich interessiert, weil wir jetzt ja auch den Podcast machen, uns das natürlich wichtig ist, über das System, aber natürlich auch über die Inhalte eben von Wissenschaft zu sprechen. Würdest du sagen, dass jetzt diese Veränderung, die sich auch eben in den Ergebnissen widerspiegelt etc., es dann auch komplizierter macht, Wissenschaft zu kommunizieren, weil man ja sozusagen den ganzen Prozess des Open Science auch erstmal an popularwissenschaftlich interessierte Menschen heranbringen muss?
Ja und nein. Also das eine ist, ich bin immer wieder überrascht, wie einfach es ist zu erklären, warum man das braucht und an welchen Stellen man schauen muss, ob ein Ergebnis eigentlich überhaupt berichtenswert ist. Weil Leute, auch Wissenschaftsjournalisten, aber auch Studierende, die dafür ja immer sehr gute Testpiloten sind, stellen eigentlich ständig die Frage, ja, aber natürlich, was würde man sonst tun? Ja, was gäbe es sonst für einen Prozess? Und ich denke, da sollte man nicht unterschätzen, dass man das tatsächlich gut rüberbringen kann. Andererseits, eine Sache, die damit leider einhergeht, ist, dass man halt sehr viel transparenter macht, wie unsicher, wie probabilistisch, ja, wie nicht deterministisch so ein wissenschaftliches Ergebnis ist. Und das ist wiederum was, womit, sagen wir, eine breite Öffentlichkeit eher schwieriger umgehen kann. Ja, wir wollen eigentlich immer gerne wissen, was ist der nächste Schritt, den ich gehen muss? Wie muss das laufen? Was ist eine gute Intervention? Und wenn ich dann sagen muss, gibt aber jetzt 5 Befunde, die sprechen eher dafür und 3, die sprechen eher dagegen und so eine richtig high-powered pre-registered replication gibt es eigentlich noch nicht. Vielleicht sollten wir erstmal noch eine Weile nicht drüber reden. Ja, das ist halt was im Grunde der einzelne Zuhörer oder Zuschauer recht schlecht verknusen kann. Kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Ambiguität, die dadurch reinkommt. Jetzt stelle ich mir aber vor, wir finden relativ schnell die interessanten und wichtigen Bestandteile der Psychologie, wo es sich lohnt, rein zu investieren. Und dann mache ich dort die großen Würfe. Ja? High-powered, Generalisierung über mehrere Länder oder unterschiedliche Populationen. Und dann kann ich ein finales Ergebnis liefern. Etwas, was im Grunde der Wissenschaftsjournalist, aber halt auch die Bevölkerung im Grunde gern hätte. Und das schneller, als wir es bisher gemacht haben. Von daher, ja und nein. Ja, so wie es jetzt gerade ist, ja, ein bisschen schwieriger, weil muss man Ambiguität besser aushalten. Und nein, wenn man langfristig denkt und sich überlegt, wie die Strukturen sich ja verändern können.
Das ist ein sehr schöner Punkt, über den ich so noch nie nachgedacht habe, weil ich auch im ersten Moment daran denke, wie quasi erstmal mehr Unsicherheit kommuniziert wird, wenn man quasi transparenter berichtet. Aber gleichzeitig, wenn man dann eben durch Open Science dann eben, sage ich mal, wirklich sehr gute Studien durchführt, hat man auf einmal eigentlich mehr Sicherheit in diesen high-powered großen Studien, weil da kann man sagen, okay, wir glauben, das ist jetzt wirklich der Fall oder eben auch nicht der Fall. Sehr cool. Jetzt, wie gesagt, Luise und ich sind ja auch erst ganz am Anfang. Wir beide wollen natürlich sehr gerne Open Science Prinzipien in unserer eigenen Forschung anwenden. Und häufig stehen aber die kleinen Dinge, die man macht, im ganz großen Zusammenhang mit sehr vielen abstrakteren Dingen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe einen Datensatz vor mir und auf einmal merke ich, oh, meine Effekte sehen viel besser aus, wenn ich jetzt die 3 Personen noch rausschmeiße. Und auf einmal kann das einen ganz großen Unterschied in meiner Karriere machen. Wenn man jetzt wirklich sehr stark rauszoomt, dann sieht man, dass sehr detaillierte Sachen wie eben dieses Peer-Hacking mit ganz großen systematischen Fragen zusammenhängen. Wie funktioniert Wissenschaft? Was wird incentiviert und so weiter? Denkst du, dieses größere System wird sich auch noch ändern oder müssen wir eher versuchen, in diesem System, das existiert, mit Open Science so ein bisschen besser klarzukommen und das versuchen zu integrieren?
Also für mich kann eigentlich nicht der nächste Schritt sein, dass weiterhin die Jungwissenschaftler, die gerade daran sind, ihre Karriere aufzubauen, dass die in Grassroots, in Initiatives tolle Tools entwickeln und sagen, schaut, und alle anderen versuchen zu überzeugen, dass sie aus sich heraus in der Eigenverantwortung diese Sachen jetzt anfangen zu tun. Sondern es muss so sein, dass sich einfach Anreizsysteme verändern. Und da sehen wir ja auch schon tatsächlich erste Schritte hin. Ja? Transparenz zum Beispiel ist etwas, was sich ja nun wirklich durchgesetzt hat. Wir sehen an verschiedenen Stellen, in den guten Journals kann man einfach seine Sachen nicht mehr publizieren, wenn man seine Daten und seine Materialien im Nachhinein nicht teilt. Auch ohne Präregistrierung wird es in vielen Journals mittlerweile echt schwierig, weil die guten Reviewer fragen natürlich, warum ist denn das nicht präregistriert, was ist denn da los? Ja, oder rechnen tatsächlich auch mal nach. Verschiedene Journals haben Data Editors, die einfach tatsächlich die Replication-Pakete von meinen eigenen Studien durchgehen und mir Feedback geben, ob diese Sachen erstens tatsächlich nachnutzbar sind, aber halt auch, ob sie stimmen und halten. Ja, und das heißt, da werden ja Incentives und Anreize gesetzt durch Regeln, ja, durch Publikationsvoraussetzungen, die auch für Jungwissenschaftler total sinnvoll sind zu folgen. Also wo es nicht mehr nur darum geht, jetzt, weil ich ein guter moralischer Mensch bin, mache ich das, sondern man macht das auch, weil das für die Karriere gut ist, weil man in die Journals rein möchte, weil das sie wertschätzt wird. Da kann man noch viel mehr machen. Da gibt es sicher ganz viele Plätze, an denen man diese Anreizsysteme noch drehen kann, in denen das noch besser in zum Beispiel Berufungsverfahren integriert wird, in den einzelnen PhD-Programmen einen größeren Stellenwert erhält und so weiter. Aber wir sind da auf einem guten Weg und ich finde, da hat sich wirklich schon extrem viel getan. Und je nachdem, an welcher Uni man ist, sind diese Teile auch schon fest verankert in PhD-Programmen, aber halt auch in den Voraussetzungen, um einen PhD zum Beispiel zu bekommen. Und dann ist es nicht mehr du, der sozusagen Selbstkontrolle haben muss und sich denken, oh, wenn ich die jetzt wegmache, dann, nee, wenn du die wegmachst, kriegst du halt gar keinen PhD. Ja, und da scheint mir ein recht großer Anreiz zu sein, die Dinge so zu machen, dass sie halt auch robust sind und meaningful.
Absolut. Jetzt ist vielleicht ganz spannend, weil du auch Unis und so schon angesprochen hast, dass, glaube ich, Kai und ich, obwohl wir jetzt hier gar nicht so viel jünger sind sozusagen, schon früher wahrscheinlich mit Open Science in Berührung gekommen sind, weil es einfach ein größeres Thema auch an Universitäten, vielleicht auch in der Lehre gewesen ist oder eben immer mehr auch wird. Jetzt hast du so vor allem gesagt, dass du so im PhD vor allem nochmal so die Liebe sozusagen zu Open Science gefunden hast und das da ganz viel für dich verändert hat. Was würdest du denn sagen, sind so 2, 3 Dinge, die in deinen Jahren, die du bis jetzt in der Forschung bist, die sich da so verändert haben, was so Forschung, Open Science oder auch die Lehre angeht?
Also ich kann relativ klar sagen, in meinem Studium hatte ich einfach mit Robustheit von Ergebnissen rein gar nichts zu tun. Ja, ich hatte einen hervorragenden Statistiklehrer in der Uni, der hat wirklich tolle Veranstaltungen gemacht. Und hat auch damals schon immer gesagt, das bedeutet alles nichts und wir müssen überlegen, was ein P-Wert überhaupt bedeutet und wir müssen die Psychologie zumachen, so wie die Daten hier aussehen, das kann alles nicht sinnvoll sein. Ich habe damals also am Rande schon mal was von Power-Analyse gehört, aber es war definitiv nichts, was in der Klausur abgefragt wurde. Ja, und da sind also über die Zeit während meines PhDs ganz, ganz viele Themen überhaupt erst für mich hochgekommen, die während meines Studiums gar keine Beachtung gefunden haben. Und das ist heute einfach definitiv anders. Ja, wie ihr beide schon sagt, ihr seid damit in Kontakt gekommen, andernfalls würdet ihr hier nicht sitzen und würdet diesen Podcast machen. Ja, und ich merke es ja selber, wie ich das in meine Veranstaltungen einbaue und wie ich weiß, dass meine Kollegen das in ihre Veranstaltungen einbauen. Und zwar nicht nur der Methodenprof, sondern halt jeder, der in seinem Bereich sagt, oh, und hier gibt es übrigens die High-Powered Replication und warum brauchst du die eigentlich überhaupt? Und das würde ich mir wünschen, dass das eigentlich flächendeckend immer mitgedacht wird. Dass man im Grunde sowas kriegt wie, was wie eine Empirical Literacy. Ja, ich kann ein Paper lesen als Studierender und weiß, auf welche Kriterien ich gucken muss, um zu wissen, ob das eigentlich was Robustes ist, auf was ich hier schaue. Und dass ich danach gucke, gibt es eigentlich eine Meta-Analyse? Gibt es eigentlich einen Registered Report? Ja, dass ich diese Signale zu deuten weiß. Und damit, glaube ich, sind wir einen ganz, ganz großen Schritt schon nach vorne gekommen, weil wir das immer mitdenken. Und so sollte es halt auch sein.
Jetzt in den letzten Monaten hat sich ja auch nochmal sehr viel verändert in ganz vielen Bereichen des Lebens und quasi die neuen Artificial Intelligence Modelle und alles, was so jetzt in letzter Zeit passiert ist, Stichwort ChatGPT und viele weitere Tools, die jetzt irgendwie in letzter Zeit aufgekommen sind. Gibt es da schon Ideen, wie die uns dabei helfen können, vielleicht bessere oder transparentere Forschung betreiben zu können? Gibt es da einen Zusammenhang zu Open Science? Und eine andere Frage, die vielleicht mehr oder weniger damit zusammenhängt, ist quasi, dass alle bei uns im Podcast quasi immer betont haben, wie wichtig es ist, R zu benutzen, im Vergleich zu SPSS zum Beispiel. Müssen wir jetzt also irgendwie, wenn wir PsychologInnen werden wollen, auch noch zusätzlich Informatik studieren, um dann besser coden zu können? Wie siehst du die Entwicklung, also die technischen im Vergleich zu der psychologischen Entwicklung, hängt das zusammen?
Also ich meine, du sprichst ja AI an und ich finde, gehört beides sozusagen in der Antwort zusammen. Zum einen denke ich, AI kann uns an ganz, ganz vielen Stellen helfen, das, was gut ist, noch leichter zu machen. Ja, es also einzusetzen, dass Open Science kein Afterthought ist, sondern etwas, was man permanent mitdenkt, weil es so niedrigschwellig ist, es zu tun. Ein Beispiel. Früher Dokumentation von meinen leider nicht R-Skripten, sondern Stata. Ja, wenn ich jetzt also der eine in eurem Podcast sein muss, der keine Open Source Software benutzt, sondern weil ich an einem Ökonomeninstitut groß geworden bin, leider Stata bearbeite. So, auf jeden Fall mit meinem Do-File in Stata, den zu dokumentieren, was da die einzelnen Schritte sind und den zu matchen mit meinem Paper und zu sagen, hier, das ist die Analyse für das, was auf Seite 3 passiert, ist etwas, was einfach mittlerweile automatisiert über ChatGPT geleistet werden kann. Ich kann das da reinkopieren und das gibt mir das kommentiert zurück. Etwas, was mich früher als PhD Tage gekostet hat. Das gut zu formulieren, das gut zu sortieren, ja, das effizienter zu machen. Also Code reinzugeben und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine 30-Line-Loop. Gibt es eine Loop, die kleiner als 30 Lines ist, die auch weniger fehleranfällig ist? Oder früher habe ich, ich habe es jetzt gerade nicht hier, aber ich habe so eine kleine Ente, da ich also früher meinen Code erzählt habe für die Auswertung, einfach damit ich das laut höre und potenzielle eigene Fehler darin entdecke, damit ich mich zwinge, den einmal von vorne bis hinten durchzudenken. Das kann halt jetzt einfach ChatGPT für mich machen. Ja, das ist mein Sparing-Partner, das ist mein Tester, meine erste Runde. Ist immer gut, auch einen menschlichen Buddy zu haben, der nochmal alles durchgeht und guckt, ob er es halt verstehen kann. Aber das ist einfach, wir starten von so einem ganz anderen Niveau, als das noch vor 3-4 Monaten der Fall gewesen wäre. Also da gibt es ganz viel Potenzial und ich hoffe, dass wir da langfristig und das Zbit ist da ja auch ganz vorn dabei und planen da weitestgehend die Integration von AI-Algorithmen in so einen Kontext der Daten, sowohl Management, Verarbeitung, aber auch Design von Studien. Ja, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, um uns weiterhin zu entwickeln. Und die würde ich auf jeden Fall hoffen, dass wir die nutzen, um es so leicht wie möglich zu machen. Weil Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere, die gerne dahin gehen, wo es nicht so schwer ist. Ja, und wenn wir jetzt also Open Science sowas machen, was nicht nur integraler Bestandteil, sondern auch noch etwas ist, was dich wirklich nicht viel Mühe kostet, ja, umso besser. Deine zweite Frage war ein bisschen, müssen jetzt alle R lernen und programmieren? Und ich muss sagen, AI, auch da kann natürlich eine große Hilfe sein. Also ich, die bisher immer darüber sich vorgenommen hat, R zu lernen, um irgendwann mal umzusatteln. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich so lange und viele Eye-Tracking-Experimente schon gemacht habe und viele, viele Skripts also schon existieren, ist der Buy-in ist riesig, ja, in Starter. Jetzt wird es eine ganz andere Geschichte. Ich kopiere meine Starter-Codes in ChatGPT und lasse die übersetzen. Ja, ich kann also von einer Software in die andere wechseln. Selbes gilt für Sicherheit beraten lassen, wie bestimmte Programmierungen funktionieren. Also das, was ich früher alles einzeln lernen musste in feinteiliger Kleinarbeit, ist heute etwas, was ich mit ChatGPT als Sparing-Partner, ja, oder anderen Modellen oder anderen Softwares im Grunde lösen kann. Und das finde ich großartig. Das heißt, ich glaube, wir werden mehr sophisticated methods lernen, aber immer so, wie wir halt heute auch lernen, Auto zu fahren. Ja, halt nicht mehr ohne Navi. So, das macht uns hoffentlich nicht zu einem schlechteren Autofahrer, aber ohne Navi würde ich sehr, sehr viel schlechter ankommen. Ja, und so stelle ich mir eigentlich auch den Einsatz von AI vor bei zum Beispiel statistischen Analysen, Programmierung von Experimenten. Wir brauchen so ein Grundwissen, aber wir fahren eigentlich nur noch mit Beifahrer.
Das ist ein sehr guter Punkt und ich habe irgendwie in letzter Zeit auch schon viel drüber nachgedacht und dachte, vielleicht schreibt mal irgendjemand darüber ein Paper, aber quasi die Idee, die ich auch hatte, war, oder was mir aufgefallen ist bei mir ist, seitdem ich ChatGPT auch zum Coden benutze, wird mein Code viel, viel besser, weil ich zum Beispiel selbst nicht so gut Loops schreiben kann und sowas und dann meistens sage, hier ist der Einzelfall, schreib mir eine Loop darum. Auf einmal sieht mein Code viel schöner aus, als er früher aussah. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ich selbst schon ein bisschen schlechter geworden bin im Code schreiben, weil ich mich sehr viel mehr auf das Programm verlasse. Also ist so ein bisschen ein Trade-off, aber im Endeffekt zählt halt meistens der Output und der Output ist auf jeden Fall jetzt schon merklich besser geworden.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau das, was du jetzt sagst, dass jetzt man so anfängt zu coden etc., sich in der Zukunft auch noch ganz doll verändern wird. Ich glaube, das ist außerhalb der Forschung ja schon ein Riesenthema, was so AI-Praktiken sozusagen ausrichten, beziehungsweise wo sie so Anklang finden. Und ich glaube, dass das auch in der Open Science auf jeden Fall nochmal zum Thema werden wird. Das heißt, Open Science ist ja immer ein bisschen in Veränderung, aber vielleicht ist das auch irgendwas, was man sich von der Open Science wünscht, dass es eben eine Bewegung ist, die eben nicht irgendwie stehen bleibt. Was würdest du, Susanne, dir denn jetzt wünschen für die Zukunft von Open Science? Wo soll es mit Open Science noch weiter hingehen?
Ich würde mir wünschen, dass Open Science einfach auf jedem CV steht, dass das eine Selbstverständlichkeit in jeder Lehrveranstaltung, in jedem Journal, in jeder Förderrichtlinie von der DFG, ja, in jeder Ausschreibung ist, dass das einfach ein Standard ist, wie nicht plagieren. Dass das etwas ist, was wir alle anerkennen als eine Notwendigkeit, die es braucht, um gute und zuverlässige Forschung zu machen. Und dass das also nichts mehr ist, was ich mir irgendwie ans Revers heften kann, um der Open Science Experte zu sein, sondern that's just what you do. Das würde ich mir extrem wünschen. Bis dahin braucht es noch ein bisschen Zeit, weil man muss die Leute ja auch da abholen, wo sie sind. Ja, das ist mir klar. Und diese Geduld, finde ich, sollte man auch haben, da gemeinsam Lösungen zu finden, Leute da irgendwie abzuholen. Und das würde für mich bedeuten, dass halt auch die Leute, die heute schon stark sind in Open Science, dafür ein gewisses Verständnis haben und die Leute halt mitnehmen anstelle von belehren und irgendwie das zu kritisch sehen. Sondern alles ist besser, wenn es ab jetzt besser gemacht wird. Und es ist mir eigentlich ziemlich egal, was bis hierher passiert ist. Ja, also ich muss sagen, ich möchte mal gerne einen positiven Blick nach vorne haben. Und das würde ich mir entsprechend auch von der Bewegung, wenn man es denn so nennen möchte, der Open Science Bewegung wünschen, dass sie sehr nach vorne gerichtet ist.
Und mit Blick auf Studierende, du hast jetzt gesagt, zum Beispiel, ich glaube, unser Studium hat sich da schon so ultra unterschieden zwischen deiner Open Science Erfahrung und unserer vielleicht jetzt schon. Was würdest du sagen, ändert sich dann für Studierende, wenn Open Science jetzt beispielsweise einfach zum Muss wird, so wie du es beschreiben würdest? The customer you're trying to
reach is not available. Und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis?
Ich glaube, dass für Studierende, also das stellt für die einfach eine Möglichkeit dar, tatsächlich die Welt besser zu verstehen. Weil die können nämlich im Nachhinein alle die, die nicht in der Wissenschaft landen, und das ist ja also einfach die große Mehrheit, ja, die werden in der Lage sein, Papiere zu lesen in der Zukunft für ihre eigene Arbeit zu nutzen und dabei verlässlichere Informationen zu finden, weil sie die leichter spotten können. Und weil sie das Prinzip verstanden haben, weil das gilt ja nicht nur für die Verhaltenswissenschaften, das gilt ja im Grunde überall. Diese Form von verrückten Anreizen, die bei uns gesetzt sind, sodass einfach es diesen Konflikt gibt zwischen, hey, habe ich eine Karriere oder bin ich ein ehrlicher Mensch? Ja, das scheint mir einfach ein absurdes Setup zu sein. Und das sollte man natürlich auch in jeder Organisation und jeder Institution absolut vermeiden. Das heißt, es gibt da für mich zwei Sachen für Studierende zu lernen, die ich für absolut lebensessentiell halte. Ja, bitte keine schlechten Incentive-Systeme einführen und gucken, was die für schlechte Effekte produzieren. Und zweitens, was ist eigentlich gute Forschung und auf was kann ich mich verlassen und wie kann ich entsprechend darauf aufbauen, gute Veränderungen eigentlich gesellschaftlich herbeiführen.
Ja, vielen Dank. Also wenn ich eine Sache aus der Folge mit dir heute mitnehme, dann, dass du dir quasi wünschst, okay, nicht nur, dass Open Science wichtiger wird, sondern dass es quasi so wichtig wird, dass wir weniger darüber reden, dass es quasi selbstverständlich wird und dann auch wieder in den Hintergrund rutscht. Wir haben jetzt am Ende quasi noch eine letzte Kategorie, Tipp-Top-Top-Tipp, wo jeder quasi einen Top-Tipp gibt, was man vielleicht anderen irgendwie empfiehlt, die vielleicht die Folge anhören. Vielleicht auch für Luise, für dich, vielleicht auch für die ganze Staffel jetzt rückblickend, wenn es jetzt so eine Sache gibt, die du so mitnimmst aus der Staffel und die du anderen mitgeben willst, was wäre das, Luise?
Was ich in der Staffel immer wieder dachte, ist, das ist ja voll simpel. Das war ein Gedanke, den ich ganz oft hatte, dass ich Open Science am Anfang so als so ein Brett auch empfunden habe, auch im Studium schon, dass ich dachte, okay, da muss man jetzt ja noch mehr dazu lernen. Aber nach jeder Folge dachte ich, ja, also eigentlich ist es relativ machbar. Eigentlich ergibt es ganz viel Sinn, dass man das jetzt macht. Und ich glaube, das, was so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen könnte, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man es vielleicht im Studium noch nicht hat, wenn man vielleicht nicht gerade an der psychologischen Fakultät der Universität sozusagen ist, die sich da schon super reinhängen, dass es sehr viele, sehr simple Sachen sind, die aber sehr viel Sinn ergeben. Und ich glaube, wenn man sich mit Open Science beschäftigt, hat man sehr viele, sehr schöne Aha-Momente. Und vielleicht ist das auch so ein individueller Motivator zu sagen, okay, ich lese mich da mal ein, ich höre mich da mal ein, etc. Susanne, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so aus der heutigen Folge vielleicht so mitgenommen als Tipp?
Ja, ich würde, glaube ich, da, wo du sagst, es ist einfach, gern auch mit einklinken. Weil in der Tat, es ist total einfach. Und zwar immer dann, wenn man denkt, ich muss ja nicht alles auf einmal machen. Sondern, ja, ich interessiere mich halt für ein Thema und jetzt machen wir mal Präregistrierung. Dann lese ich mich da halt ein. Da gucke ich mir ein paar an auf OSF. Aufgrund dessen, dass diese Bewegung von Open Science ja so sehr auf Offenheit setzt, gibt es halt auch einfach unendlich viele gute Materialien, um sich weiterzubilden. Ja, die sind extra dafür gemacht, um Menschen das leicht zu machen, diesen Einstieg. So, und dann steigt man mal ein. Und das ist ein bisschen wie eine Einstiegsdroge. Ne? Man hat das angefangen und dann fängt man nämlich an, auch über die anderen Dinge nachzudenken. Poweranalyse, wie geht das eigentlich? Ach cool, gibt es ja eigentlich 15 Kurse im Jahr, die ich online mir angucken könnte. Vieles davon ist auf YouTube zu finden. Ja, vielleicht ist das einfach der nächste Schritt. Was gucke ich denn dann danach? Und da denke ich, das einfach als eine Entwicklung im Grunde zu sehen und auch für sich selber nicht als dieses, oh Gott, das ist so viel. Nee, alles, was man sich einmal dafür erarbeitet hat, sticks. Das ist was, was dann also auch im Nachhinein immer funktioniert. Also was mache ich denn heute Open Science? Ne? Ich kopiere halt meine Codes, weil die habe ich nämlich schon einmal richtig dokumentiert. Also vielleicht bin ich auch eine extrem langweilige Forscherin, aber für mich ist ganz oft in meinen Experimenten die Folge halt einer bestimmten Struktur. Also kann ich vieles davon einfach übernehmen. Das heißt, ich denke es mir nicht jedes Mal neu aus. Open Science hat es mir auch absolut erleichtert. Es spart mir extrem viel Zeit bei neuen Projekten, weil der Ablauf klar ist, die Kommunikation, die Norm, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier teile. Es gibt einfach einen klaren Ablauf für ein Experiment, einen klaren Ablauf für, wann was muss was fertig sein, dadurch, dass es eine Präregistrierung gibt. Es macht vieles so viel leichter, dass ich glaube, dass diese Anfangshemmschwelle, die lohnt es extrem zu überwinden, wenn es sie denn überhaupt noch gibt.
Ich kann mich bei euch beiden direkt anschließen, auch mit Perspektive auf das, es macht es einfacher, aber vielleicht mit einem anderen Blickwinkel nochmal. Und zwar finde ich, macht es es auch emotional einfacher. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber man sagt ja, Forschung ist nicht allgemein einfach, aber ich finde es insbesondere emotional meistens recht anstrengend. Und deswegen hat das bei mir ganz stark resoniert, was du meintest, Susanne, vor allem mit der Selbstkontrolle. Dieses, mache ich jetzt Karriere oder bin ich ein ehrlicher Mensch? Und das ist wirklich was ich sehr häufig spüre und eigentlich keine Entscheidung, die ich treffen will. Also im Gegenteil. Und ich schreibe jetzt aktuell, und ich glaube, das habe ich auch an einer anderen Stelle im Podcast schon mal erwähnt, aber ich schreibe jetzt zum ersten Mal einen Registered Report. Und es ist wirklich die beste Forschungserfahrung, die ich je bisher gemacht hatte, weil ich quasi die Möglichkeit habe, mir so viel Gedanken über die Studien zu machen, die wir vorschlagen, mehr als je zuvor und trotzdem genauer und detaillierter zu arbeiten und mir nicht auch noch Gedanken darum zu machen, um Gottes Willen, klappt das jetzt? Weil wir jetzt quasi das so aufschreiben, dass es hoffentlich spannend ist, egal was rauskommt. Und das ist genau das, wo ich mich dann auch in den nächsten Jahren eben dann sehe, quasi in die Richtung. Und dann einen letzten Punkt, den ich noch sagen will, den wir, glaube ich, im Podcast noch nie, glaube ich, erwähnt hatten, ist quasi der Punkt von Slow Science. Ein anderer Punkt, der mich sehr viel immer unter Druck setzt, ist quasi dieser Zeitdruck, dass ich denke, okay, ich muss schneller arbeiten, ich muss mehr machen, ich muss mehr publizieren und eigentlich will ich doch nur langsamer arbeiten und dafür genauer und bessere Forschung machen. Das heißt, das vielleicht noch als letzten Keyword. Und damit war es das eigentlich schon mit der Open Science Staffel. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Susanne.
Ja, super cool, dass ihr die organisiert. Ich finde das echt ein extrem cooles Projekt und ich freue mich drauf, reinzuhören.
Vielen Dank an alle anderen, die heute dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns zuhört. Empfehlt uns weiter die gesamte Staffel an Leute, die vielleicht bisher sich noch nicht so viel mit Open Science beschäftigt haben, innerhalb oder außerhalb der Psychologie. Und folgt uns auch gerne auf Instagram, positiv korreliert. Alles klein und zusammengeschrieben. Macht's gut und bleibt positiv korreliert. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Positiv Korreliert Feature Open Science. Vielen Dank an unsere heutige Gästin Susanne Fiedler. Wie immer in der Moderation und Produktion Kai Krauter und ich, Luise Hönig. Ganz lieben Dank auch an Schnitt und Post-Production Helena Mela und an unseren Musiker Schlaraffel, der die Musik, die uns in der Staffel begleitet hat.